Gott ist ein Gott, der erfahren werden möchte, der die Aufmerksamkeit der Menschen sucht. Warum sonst hat er all das gemacht? Wir haben es eben in dem Psalmwort gehört. Warum sonst hinterließ er der Nachwelt auch tausende von Seiten in Schrift und Wort und die Schöpfung, wie gesagt, mit all den Wundern, die wir da sehen? Wir bekommen in der Bibel durch Erzählungen von Begegnungen mit Gott immer wieder starke Bilder. Das sind Emotionen, das sind Dinge, die uns ansprechen, das sind aber auch Dinge, die uns erschrecken, die uns vielleicht motivieren oder die uns auch verwirren, die wir nicht so einfach einordnen können. Wir neigen dazu, uns aus den Stellen, die wir gut finden, unser Gottesbild zu festigen. Und alles, was dem nicht so entgegenkommt, versuchen wir ja zu meiden. Das ist zunächst einmal einfach eine Feststellung, die konfessionsübergreifend ist. Wir bekommen in den einzelnen Büchern der Bibel sehr viele Eindrücke, aber auch sehr vieles, was sich auf den ersten Blick schwierig darstellt. Nehmen wir einfach mal nur die Gerechtigkeit, auf die wir mehr eingehen werden. Auf die Gerechtigkeit Gottes und sein Anspruch auf Gericht, gerade im Alten Testament. Und im Vergleich dazu den Vater, den Jesus uns dann vorstellt im Neuen Testament, während im Alten Testament das Gericht Gottes immer wieder wie ein schwerer Hammer niedersaust und Mensch und Tier schlägt, erfahren wir im Neuen Testament überwiegend, dass Jesus selbst bei seiner zweiten Wiederkunft erst richten wird. Man kann ja fast alles logisch, sachlich erklären, aber wenn uns etwas emotional anspricht oder widerspricht, dann ist es sehr schwierig, damit umzugehen. Das ist ähnlich wie bei einem Streit zwischen zwei guten Freunden oder einem Ehepaar, das sich schon lange kennt. Wenn die Emotionen da sind, dann wird es schwierig, Dinge zu erklären, die eigentlich sachlich ganz einfach sind. Dann ist es schwer zu fassen. Und es gibt Stellen in der Bibel, wo Gott sich offenbart, die wir emotional nur schwer oder fast gar nicht annehmen können. Das geht so weit, dass manche sogar versuchen, bestimmte Stellen komplett zu verdrehen oder gar wegzudiskutieren. Das passt nicht in unser Denken, in unser Fühlen. Und an manchen Stellen haben wir uns gewöhnt, wie dieses ständige Auf und Ab mit dem Volk Israel, dass Gott, wenn es ungehorsam wurde und anderen Göttern nachrannte, erst das Gericht angekündigt wird und es dann schließlich über sie kam. Das müssen wir uns aber erstmal auch wirklich vorstellen, was das bedeutet. Dieses Gericht wurde meist durch andere Nationen vollstreckt, die Babylonier, die Assyrer und andere. Und darunter litt dann das ganze Volk, darunter Frauen, Kinder. Sie wurden verschleppt, wurden als Sklaven genommen, viele kamen ums Leben. Wie gesagt, nicht ohne Ansage, aber in voller Konsequenz. Das ist der gleiche Gott, der seinen Sohn Jesus Christus schickt und ihn am Kreuz sterben ließ für die Sünde der Menschen. Dass er ihn sterben ließ, auch hier sehen wir seinen Zorn über Sünde. Wer nur im Neuen Testament liest, der muss sich bewusst sein, dass es zur Zeit Jesu nur das Alte Testament gab. Und dass es im Verlauf der ersten Christen außer den einzelnen Briefen, die ja auch direkte Adressate an echte Gemeinden waren, und ja, die echte Adressaten an eine echte Gemeinde waren und die keine allgemeine Zusammenfassung waren oder auch keine andere Zusammenfassung hatten, erstmal von den anderen Briefen. Es gibt zwar so ein paar Ausnahmen, wo auch mal Briefe ausgetauscht wurden, das lesen wir einmal, aber das war nicht unbedingt die Regel zu Beginn. Das, was wir heute in unserer Zeit an Informationen haben, an verschiedenen Übersetzungen und zeitgemäßen Übertragungen, das ist eine absolute Ausnahme. Wir wissen ja, dass noch vor 500 Jahren kaum einer eine Bibel zu Hause hatte. Wie denn auch? Das war der Kirche überlassen. Und die meisten Menschen konnten ohnehin nicht lesen. Luther hat das in unserem Land maßgeblich verändert. Das muss uns einfach mal bewusst sein. Bis dahin hatten Menschen eine wohl sehr eng gefasste Vorstellung darüber, wie Gott ist, dass sie nur von dem einen abhängig waren. Das wäre so, wie wenn wir nur alle oder alles, was wir wissen über Gott, dass wir nur das wissen, was wir von hier vorne am Sonntag gesagt bekommen. Wenn wir einfach mal alle Bücher außen vor lassen würden, das Internet schon gar nicht, ja, wenn es alles wegfallen würde, wir nur das wissen würden über Gott, was von hier vorne erzählt wird, das wäre dann schon deutlich weniger. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass die Schwerpunkte über die Auffassung, wie Gott ist, in den Jahrhunderten doch auch anders waren, wie es dann auch später sich verändert hat, ab dem 15. Jahrhundert. Aber auch danach muss man sehen, dass sich die Jahrhunderte immer wieder durch Wissen, Fortschritt, Kultur und Prägung verändert haben. Nur wir heute mit unserem ganz individuellen Denken sind so ignorant und eingebildet, dass wir meinen, wir haben alles verstanden. Da wir so eine Masse an Informationen haben, mit der wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gar nicht umgehen können. Wo unser Denken über Gott eine rein privat individuelle Angelegenheit geworden ist. Ganz nach dem Motto, ich glaube, was ich verstehen will. Mach dich frei von dem Denken, dass du alles verstehen musst, wie Gott ist. Das ist mein erster Vorschlag. Sei so unvoreingenommen wie nur möglich, wenn du in der Bibel liest. Auch Stellen, die dir erstmal widersprechen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch John Piper kennt. John Piper ist ein baptistischer Pastor, hat auch einige Bücher geschrieben und er wurde einmal mit einer Frage konfrontiert, ja, die wir immer wieder mal vielleicht hören, die ihr vielleicht auch schon persönlich gehört habt. Und da wurde er gefragt, wie es für Gott richtig sein kann, im Alten Testament Frauen und Kinder zu töten. Das ist eine dieser Fragen, die man nicht gerne hört. Und die Antwort von John Piper war, es ist richtig für Gott, Frauen und Kinder zu töten, wann immer er will. Das war seine Antwort. Gott gibt Leben und er nimmt Leben. Jeder, der stirbt, stirbt, weil Gott es will, dass er stirbt. Das war seine Antwort. An diesem Tag heute werden 150.000 Menschen sterben. Das wissen wir irgendwo emotional alle? Oder logisch wissen wir das? Vielleicht nicht diese Zahl, aber es ist eine statistische Zahl, die hinkommt. Weltweit werden heute 150.000 Menschen sterben. Und sie werden sterben, weil Gott es so vorgesehen hat, dass sie sterben. Oder? Durch Krankheit, durch Verkehrsunfälle, durch Altersschwäche, durch ihren krankhaften Lebensstil, durch Krieg und durch Gewalt. Das sind Dinge, die wir gerne verdrängen. Gerade im Alten Testament. Lies in der gesamten Schrift und nicht nur das, was dir zusagt, wofür du dich interessierst. Suche nicht Gott so zu verstehen, wie du es willst, sondern verstehe ihn so, wie er sich offenbart. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, als ich noch Bibelschüler war. Und da gab es ein Thema, das hat mich immer voll auf die Palme gebracht, weil ich da anderer Meinung war wie mein Lehrer. Und mein guter Freund Isai, der hier vor ein paar Monaten gepredigt hat, der war zum Glück meiner Meinung. Und so haben wir uns dann immer gemeinsam gegen meinen Lehrer oder gegen unseren Lehrer getan und haben uns Bibelstellen gesucht und haben aus allen Rohren geschossen. Der Punkt ist, man versucht, andere Bibelstellen mit anderen auszuspielen oder auszumerzen. Und irgendwann habe ich gelernt, wenn eine Spannung da ist, dann lass sie stehen. Wenn eine Spannung da ist, dann lass sie stehen. Und ich kenne viele spannende Bibelstellen. Und ich habe kein Problem mehr, sie auch in dieser Spannung eben zu lassen und Gott Gott sein zu lassen. Erkenntnis ist Stückwerk, schreibt Paulus den Korinthern. Es kann eine Hilfe sein, sich mal mit den Jahrhunderten nach Christus zu beschäftigen. Wir bewerten ja immer alles nur aus unserer Sicht, aus unserer Zeit. Also über die Zeit, die über die Apostel hinausgeht, die sogenannte Kirchengeschichte. Mit dem Sterben der Apostel hat ja nicht einfach alles aufgehört. Der Glaube wurde weitergelebt und es ist auch viele blutige Dinge passiert in den ersten Jahrhunderten. Gerade die ersten 3 Jahrhunderte waren für die Christen selber sehr, sehr schwierig. Mit Verfolgung und mit vielen Martyrien. Aber auch danach gab es dann, als Rom sozusagen christlich wurde, gab es dann auch auf der anderen Seite viele Opfer. Es gab Zwangschristianisierung, Kriege um das sogenannte Heilige Land. Aber es gab auch viele Auseinandersetzungen in der ganzen Kirchengeschichte über das Verständnis Gottes. Am Mittwoch haben wir hoffentlich Reformationstag gefeiert und nichts anderes. Und ich hoffe, wir wissen auch noch, was da passiert ist. Da ist nämlich ein Mönch, ein Theologieprofessor namens Martin Luther, am Abend vor Allerheiligen 1517 an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg gegangen und hat seine 95 Thesen in lateinischer Sprache zu Ablass und Buße angeschlagen, um eine akademische Disputation herbeizuführen. Und damit leitete er die Reformation der Kirche ein. Im Kern bestritt er die herrschende Ansicht, dass eine Erlösung von der Sünde durch einen Ablass in Form einer Geldzahlung möglich sei. Das sei schon durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz geschehen. Etwas für uns völlig Normales war damals absolut nicht normal. Oder ein anderes krasses Beispiel aus der Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit Karl dem Großen auseinandergesetzt habt, vielleicht in der Schule, in Geschichte. 742 bis 814 hat er gelebt. Mit 26 jungen Jahren wurde er selbst König. Man sagt ihm nach, dass er etwa so groß war wie ich. Er soll auch stark gewesen sein. Wie ich, weiß ich nicht, aber er war König der Franken. Es war ein frommer Mann, gläubig. Sein Tag begann mit dem Morgengebet in der eigenen Hauskapelle und nachts war er oft in den Stundengebeten zu finden, so heißt es. Er selbst verstand sich als neuer David und unterhielt sich auch einige Nebenfrauen, hatte 23 Kinder, von denen man weiß, und 47 Jahre hat er regiert. An seinem Hof in Aachen wirkten die besten Köpfe der Zeit und schaffen nach seinem Willen eine neue christliche, geistige, soziale und künstlerische Kultur, die bis in unsere Epoche hineinwirkt. Man sagt ihm nach, dass er die Vatergestalt der europäischen Idee sei. Er schmiedete die Völker Westeuropas zur Einheit zusammen und in Dichter und Legenden aller europäischen Völker berichten über diesen Karl der Großen. Die Slawen nannten ihn Krall. Karl führte auch Kriege, zum einen Verteidigungskriege, zum anderen aber auch solche, um seine Mission, den christlichen Glauben auszubreiten. Und wenn es sein muss, mit Gewalt. Sein Hoftheologe, ein Angelsachse namens Alcuin, riet ihm von der Anwendung von Zwang zum Glauben ab. Mit den Worten, man kann einen Menschen zum Glauben ziehen, aber nicht zwingen. Höchstens ein Kind kann, wie durch fremde Sünde strafbar, so auch durch fremdes Bekenntnis erlöst werden. Ein Mann im fortgeschrittenen Alter aber soll für sich bekennen, was er glaubt und wünscht. Also er hatte auch gute Berater unter sich, aber leider hörte er auf einen anderen Berater namens Einhard, der bestärkte Karl nämlich darin dagegen, dass wenn er die germanischen Stämme zu einem politischen Staatswesen zusammenwachsen solle, müssten diese einer Religion angehören. Einer Religion. 775 leisten die Sachsen Karl ihren Treueeid, erheben sich dann aber erneut gegen ihn. Er greift sofort ein mit seiner militärischen Kraft und sie ergeben sich erneut und erklären sich zur Taufe bereit. 777, interessantes Jahr, beschließt Karl in Paderborn einen Reichstag, wo die rasche Missionierung des Sachsenlandes vorbereitet wird. Er glaubt sich sicher. Aber nur ein Jahr später fallen die Sachsen ihm erneut in den Rücken. Danach greift er hart durch und lässt, nachdem er die Oberhand gewinnt, 4.500 Aufständische hinrichten. Der eigentliche Anstifter, Herzog Widukind, entkommt nach Dänemark, Er selbst lässt sich dann aber 785 taufen und Karl der Große war sein Taufpate persönlich. 785 erlässt Karl der Große dann auch sehr harte Verordnungen, Gesetze. Ich nenne uns mal nur zwei. Wer sich im Sachsenvolk weigert, zur Taufe zu kommen, der sterbe des Todes. Eine andere, wer gewaltsam in eine Kirche eindringt und etwas zerstört, der sterbe des Todes. Das waren seine Regeln. Ausgenommen waren die Bußfertigen, die wurden dann begnadigt von der Todesstrafe. Also dieser Karl der Große ist nach unserem Denken heute, die sehr stark neutestamentlich ist, natürlich fatal. Im Alten Testament, behaupte ich jetzt mal, wäre dieser König neben den anderen Königen nicht minder aufgefallen. Diese Geschichte, und es gibt viele andere Beispiele, zu ignorieren, ist falsch. Denn es ist unser Erbe, das wir haben, wo mancher sich vielleicht scheut, das auch anzunehmen oder auch stehen zu lassen. Oder man sich gezwungen fühlt, alles zu verteidigen. Aber wir leben in einem Land, in einer Kultur, die maßgeblich von sogenannten Glaubensvertretern, Kirchenvätern geprägt wurde. Und wir würden bei weitem nicht alles unterschreiben, was sie gesagt und getan haben. Aber das hat dafür gesorgt, dass es in unserem Grundgesetz und in unserem kulturellen Denken christliche Werte gibt. Das muss man anerkennen. Es wurde mit Blut bezahlt. Anfangs von den Märtyrern der Kirche, aber es gab auch Märtyrer auf der anderen Seite. Wir stellen fest, Gott in seinem Wesen zu verstehen, muss viel ganzheitlicher und vor allen Dingen viel demütiger passieren. Nicht mit unserer Ich-weiß-schon-alles-wegen-YouTube-und-Google-Mentalität, sondern mit Furcht und Demut. Wenn wir in dieser Reihe an einen Punkt kommen, wo wir nicht gleich Ja und Amen dazu sagen können, vielleicht gab es schon ein paar Punkte heute für euch, wo wir vielleicht sogar schockiert sind oder uns fragen, darf man das überhaupt sagen, glauben? Dann möchte ich uns herausfordern, das mal stehen zu lassen, ohne gleich die ganzen Bibelstellen aufzuzählen, die uns dann wieder beruhigen. Gott ist anders, wie du und ich glauben. Und denke nicht, dass du fertig bist. Diese Spannung, dieses Unverständnis, auch das finden wir in der Schrift immer wieder, wo tiefgläubige Menschen völlig erschrocken sind über Gott selbst, über sein Wesen. Als David die Bundeslade zurückholt, ja, die Bundeslade, für diejenigen, die es nicht wissen, da waren bestimmte Gegenstände drin, die 10 Gebote, ein bisschen Manna, das vom Himmel fiel, als damals die Israeliten in Ägypten waren, als Erinnerung, der immergrüne Stab Aarons, also nicht von unserem Aaron, aber von dem Begleiter Mose. Da waren einfach wichtige, symbolhafte Gegenstände in dieser Bundeslade. Und diese Bundeslade hat die Präsenz Gottes ja, repräsentiert. Und David holt diese Bundeslade zurück. In 2. Samuel 6 lesen wir diese Geschichte. Man holte sie aus Abinadabs Haus auf dem Hügel und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Abinadabs Söhne Usa und Achjo lenkten ihn. Achjo ging vor dem Gespann. David und alle Israeliten liefen dem Wagen hinterher. Sie tanzten und loben den Herrn mit allerlei Instrumenten. Also es geht nicht ums Tanzen heute, keine Angst. Mit Harfen und Lauten, mit Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. Alles, was so gab damals halt. Und bei dem Dreschplatz, der einem Mann namens Nachon gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell steckte Usa seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren. Und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. David war entsetzt, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Seitdem heißt der Dreschplatz Peres Usa, Entreißen Usas. David bekam Angst vor dem Herrn. David war entsetzt, David bekam Angst vor dem Herrn. Jetzt mag man, wenn man es nicht besser weiß, vielleicht meinen, ja, der David war ja noch jung. Nein, war er nicht. David war zu diesem Zeitpunkt schon König. Er hatte alle möglichen Prüfungen und schweren Situationen durch die Hilfe Gottes erlebt. Er hatte den Riesen Goliath bezwungen, die Philister mehrfach geschlagen. Er ist rumgekommen, er war ein reifer Mann im Glauben. Mit einer ganz engen Bindung an Gott, würden wir sagen. Und hier lesen wir, David war entsetzt und bekam Angst vor dem Herrn. David. In solchen Geschichten wie diesen offenbart Gott sich. Mal von einer ganz anderen Seite. In Jesus Christus offenbart Gott sich ebenfalls. Es ist immer dieser Moment, wo Jesus etwas tut, was einfach nicht vorhersehbar war. Wir als neutestamentliche Leser sind kaum noch überrascht. Aber lies doch mal die Geschichten Jesu und frage dich, wie würde ein normaler Mensch reagieren in dieser Situation? Was würde er sagen? Wie würde ich reagieren, wenn man mir diese Frage gestellt hätte? Lies mal so die Evangelien. Was hätte ich getan? Was hätte ich gesagt? Da merkst du schnell, dass sein Wesen so völlig anders ist, wie du es dir vorstellen kannst. Kultur, Prägung, Erziehungen und Erfahrungen. Das sind wahrscheinlich unsere größten Hindernisse, Gottes Wesen so zu verstehen, wie er ist. Und ich frage mich, wie das ist, wenn ich eines Tages 75 Jahre alt bin, wenn es denn so weit kommt. Ob ich dann immer noch bereit bin zu sagen, jetzt habe ich das immer so gedacht, aber heute erkenne ich, dass ich falsch lag. Oder werde ich sagen, ich habe das schon immer so geglaubt, jetzt lass mich das doch einfach so zu Ende glauben. Egal, ob wir alt sind oder jung, wir tun gut daran, zu lernen und uns diese Offenheit beizubehalten über Gott, wie er ist. Auch wir neigen natürlich dazu, in unserem Kontext, in unserer Zeit, Gottes Wesen auf eine Art und Weise ganz stark hervorzuheben. Das ist etwas Völliges Natürliches. Es hat mit unserer, wie gesagt, Prägung, Kultur zu tun, wie wir erzogen sind, wo wir leben, auch in welcher Zeit. Wir reden sehr viel über die Liebe Gottes, über die Gnade Gottes. Und das sind richtige Wesenseigenschaften Gottes. Aber wir müssen auch über die Gerechtigkeit Gottes, über die Heiligkeit und auch seinen daraus ergebenden Zorn reden. Das gehört genauso dazu. Und deswegen wollen wir auch in dieser Reihe auch gerade diese Dinge stark mal beleuchten, dass wir wieder in ein gutes Gleichgewicht in unserem Denken kommen. Gott schenke uns Gnade und Weisheit dazu. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, manches in deinem Wort erschreckt uns. Und manches verstehen wir auch nicht. Das wollen wir ehrlich zugeben. Und dennoch vertrauen wir dir, Herr. Dennoch sehen wir, wie du auch bist, Herr. Und ich bitte dich, dass diese Reihe, vor der wir jetzt stehen, mit diesen Themen, dass wir da die Offenheit haben, auch auf das zu sehen, was uns vielleicht schwerfällt, auch das an uns heranzulassen, Herr. Das sind vielleicht eigene Enttäuschungen, vielleicht eigene Verletzungen, dann sind vielleicht ja, falsche Denkweise. Das sind Dinge, die uns hindern, dich wirklich so zu sehen, wie du bist, Herr. Und so bitten wir dich, hilf uns dabei durch deinen Geist, Herr. Durch deinen Geist gibst du uns die Fähigkeit, ins in alle Wahrheit zu führen, Herr, wie du in deinem Wort auch sagst. Und darum wollen wir dich bitten, dass wir ganzheitlicher werden, dass wir ausgewogener werden und dass wir auch Frieden bekommen im Herzen, die Dinge auch stehen zu lassen, wo Spannung bleibt, wo wir es nicht verstehen. In Jesu Namen danken wir dir und beten dich an. Amen. Wir wollen jetzt nach diesen Worten Gott in Liedern loben. Auch in Liedern greifen wir immer wieder Wesenseigenschaften Gottes heraus und es sind Gebete, wie wir auch immer wieder sagen. Und auch wenn wir jetzt vielleicht gerade ein bisschen hin und her gerissen sind, ja, das dürfen wir gerne, diese Spannung dürfen wir gerne beibehalten, aber Gott ist trotzdem derjenige, den wir anbeten wollen, den wir loben wollen, dem wir Danke sagen wollen. Er ist Gott. Thank you.